Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen wirklich gut? Oder geht es Ihnen angesichts der Gesamtsituation eher so lala? Also gerade wenn es da draußen on top auch noch so kalt und grau ist, dann sind Sie möglicherweise dieser Tage auch besonders empfänglich für den Self-Care und Wellness-Hype, der uns da gerade gefühlt überall massiv entgegenschlägt. In unserem Kompressor Popkultur-Wochentalk nehmen wir uns das Thema gleich mal genauer vor. Ich freue mich sehr über meine beiden Gäste heute. Und zwar ist das einerseits die Kostümbildnerin Freya Hermann, Mitherausgeberin des Podcasts Fashion the Gaze, der sich mit Inszenierungen von Gegenwart beschäftigt. Herzlich willkommen, liebe Freya.
Hallo.
Und meine Kollegin hier beim Deutschlandfunk Kultur, die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Catherine Newmark ist da. Wie schön. Sie hören den Kompressor Popkultur Wochentalk mit den Themen, die uns in dieser Woche besonders aufgefallen sind. Hier in der Redaktion hat uns ein Gespräch mit der Performerin und Regisseurin Simone Dedeaivi noch länger beschäftigt. Ihr neues Stück, das jetzt in den Berliner Sophiensälen zu sehen ist, trägt den Titel Autsch, warum geht es mir so dreckig? Und es ist ein True-Crime-Format. Den Kriminalfall, der aufgeklärt werden soll, hat uns die Theaterfrau hier im Kompressor so beschrieben.
Das Opfer ist mein Wohlbefinden. Und das ist weg. Und das ist ein krasser Einschnitt in mein Leben und ich verstehe nicht ganz, wie das passiert ist. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass da irgendeine Art von Verbrechen vorliegen muss. Und deswegen stelle ich mir tatsächlich die Frage, wo ist es hin? Wer oder was hat es mir genommen? Gibt es vielleicht, profitiert irgendwer davon, dass es mir so dreckig geht? Und was sind eigentlich die Gründe? Also wir suchen, ich kann schon sagen, es ist gar nicht so leicht rauszufinden und die Strukturen dahinter zu erkennen, zu finden.
Eine ganz große Rolle in dem Stück spielt auch das Thema Self-Care, aber auch die Selbstoptimierung. Erstmal scheint das ja ein ganz probates Mittel angesichts der Gesamtsituation. Also Vorhänge zu, die Welt da draußen lassen, sich zu Hause mit vielleicht einem Wohlfühltee einmummeln, Yoga machen, MBSR, schöne Maske aufs Gesicht. Schadet ja auch nicht, erstmal wieder bei sich selbst anzukommen. Wie erlebt ihr beide persönlich diesen Self-Care-Trend? Also ist es befreiend oder eher belastend? Wie affin seid ihr da, Freya? Wie geht's dir?
Ja, ich denke, ich sehe das Thema eher kritisch. Zum einen, weil es natürlich auf den Überlebenstaktiken von schwarzen Frauen basiert. Audre Lorde hat das Ganze ja als politischen Akt politischer Kriegsführung bezeichnet. Und ich sehe, wie das jetzt ganz vielfach benutzt wird, vor allem von weißen Frauen, die daraus Profit schlagen. Daher habe ich so meine Probleme mit dem Begriff, muss gleichzeitig aber auch sagen, dass Praktiken aus dem Selfcare-Bereich auch in meinem Leben stattfinden, vor allem in Form von Sport, würde ich sagen, und hin und wieder mal eine Maske, da habe ich auch auf jeden Fall nichts dagegen.
Ja, Morgenroutinen sind so ein Stichwort, die hat man ja dieser Tage. Catherine, hast du eine Morgenroutine?
Ich creme mich kurz ein bisschen ein. Aber
immerhin.
Aber nein, ich habe nicht so richtig viele solche Routinen. Und ich meine, man kann es natürlich sehr eng oder sehr weit fassen, was man jetzt unter Selfcare versteht. Also ob man jetzt nur diese kommerzialisierten Versionen oder nur diese Praktiken, die von schwarzen Frauen herkommen. Oder aber sozusagen ein allgemeines Gefühl, dass man natürlich auch auf sich selber sozusagen, sich selber Sorge tragen muss, bezieht. Und da ist es natürlich erstmal überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ich sag mal, dieses politisch in die Welt hinausgehen und die Welt retten, irgendwie darauf beruhen muss, dass ich einigermaßen ernährt bin und genug geschlafen habe und auch gucke, dass es meiner Seele gut genug geht. Also von dem her, das ist schon ein ambivalentes Ding auch. Ja. Also ich finde, in den letzten Jahren gibt es so wahnsinnig viel so Ausrufung von Selfcare-Trends und dann Kritik von Selfcare als irgendwie so eine verfehlte, unpolitische Innerlichkeit, aber in gewisser Weise ist es ja ein Kontinuum. Also es ist beides nicht ganz richtig, oder?
Ich denke auch manchmal, gerade wenn wir uns so abgleichen mit unseren Eltern in unserem Alter, da war ja zum Beispiel Sport in weiten Teilen total uncool, da rauchte man lieber Kette und behandelte auch den Körper durchaus stiefmütterlich. Ja. Ne? Und tatsächlich, denke ich auch, ist ja was dran an diesem schönen lateinischen mens sana in corpore sano, also dieses gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ich weiß nicht. Und
genau, also wenn ich da kurz, also direkt anschließen darf, das ist so ab einem gewissen Alter auch vollkommen alternativlos leider. Also ich kann mich erinnern, wie du sagst, unsere Eltern oder zumindest meine Eltern, ab einem gewissen Alter hatte mein Vater Rückenschmerzen. Der hatte einfach Rückenschmerzen. Also es war überhaupt nicht die Frage, dass er da was tut dagegen, während wir so ab 40 aller spätestens anfangen, Pilates und Yoga zu machen und überhaupt zu gucken, dass die Maschine noch lange genug funktioniert, weil wir auch davon ausgehen, dass wir sozusagen als körperliches Wesen bis weit in unsere 60er, 70er und 80er hinein funktionieren können und wollen. Also das ist sozusagen der moderne Aspekt dran, oder?
Ich beobachte auf jeden Fall, dass Selfcare-Praktiken immer mehr auch professionalisiert werden. Das sehe ich vor allem auf Social Media, dass es eben nicht mehr nur Yoga ist, sondern dass mehr und mehr Leute als Sport sich dann auch viel schweißtreibendere Tätigkeiten wie zum Beispiel Marathonlaufen aussuchen und dass da eigentlich dieses Selfcare mehr und mehr auch zur Arbeit wird und so ein Effektivitätsgedanke da Einzug hält. Das beobachte ich auf jeden Fall auch bei mir selbst und merke, wie es quasi dieses wirklich ins Innere gehen und einfach mal nichts zu machen, was ja auch unlängst irgendwie als politische Praktik hochgehalten worden ist und was ich auch sehr schätze auf theoretischer Ebene, wie schwer das eigentlich ist, dem Raum zu geben. Wie seht ihr das?
Ja, also ich finde auch gerade bei diesem ganzen Feld Selbstoptimierung, da gerät man dieser Tage ja auch wirklich schon sehr, sehr schnell wieder sehr unter Druck. Und was ich doch auch mit großem Befremden zur Kenntnis nehme, gerade wenn ich mich so in den sozialen Medien rumtreibe, das ist auch wie diese Selbstoptimierung schon in so ein ganz junges Alter gerückt ist. Also wie du da wirklich schon die 20-Jährigen dir anschauen kannst, die irgendwie was von Anti-Aging-Ritualen erzählen und die auch wirklich sich mit extrem kostspieligen Produkten da jetzt irgendwie offenbar schon eindecken müssen, um irgendwo mitzuhalten. Das kommt mir dann in Teilen auch unfassbar narzisstisch vor. Also so, als würde das diesen jungen Leuten auch einfach nicht gut bekommen, so um sich zu kreisen.
Ja, das finde ich auch. Und dann, glaube ich, was Freya gesagt hat, ist ja auch total sozusagen die andere Richtung, also dass es eben auch so sehr anstrengende Sportarten mittlerweile sind. Also man muss bis ins hohe Alter Marathon rennen und man muss schon mit 20 anfangen, mit den richtigen Cremes sein Gesicht irgendwie jung zu halten, was beides irgendwie nicht altersangemessen ist. Und das ist so diese Absurdität, dass es gibt diese Kommerzialisierung einerseits und andererseits diese, dass selbst noch die Sorge um sich zur Arbeit verkommt und zum Wettbewerb letztlich, weil das Prinzip, was ja dann noch reinkommt, ist, dass wir das dann alle auf Social Media teilen, wie flott uns jetzt dieser Marathon gelingt oder wie muskulös uns unser 67-jähriger Körper aussieht. Also das sind dann sozusagen Phänomene, wo man denkt, okay, und drunter geht es dann irgendwie nicht.
Ja, irgendwie total spannend, wie es nicht mehr nur noch darum geht, dass quasi der Körper wieder fit für die Leistungsgesellschaft gemacht wird, ne, wie du sagtest, sondern das Ganze eben auch zu einem Komplex wird, wo man eben Leistung abrufen kann und mittlerweile ja auch Botox und ähnliche minimalinvasive Eingriffe unter Selfcare laufen sozusagen und so ein Best-Aging bewirken sollen.
Und unser erstes Thema ist so ein bisschen, ja, dieser ganze Self-Care-Hype, der uns dieser Tage doch umtreibt. Eine Frage stellt sich mir, inwieweit findet ihr eigentlich, dass sich da inzwischen Männer und Frauen doch auch schon ganz schön angleichen, was dieses Diktat betrifft, was für sich tun zu müssen, jung, gut, ausgeruht aussehen zu müssen, sportlich zu sein. Wie nehmt ihr das wahr?
Also meinem Gefühl nach sind sie deutlich mehr unter diesem Diktat als auch schon, aber sie haben an einem sehr tiefen Punkt angefangen. Also sie haben sehr viel aufzuholen und sie sind da, glaube ich, noch nicht mal auf halber Strecke. Also ich denke, Frauen haben gerade ab einem gewissen Alter doch viel, viel mehr Druck, irgendwie jung zu bleiben.
Ja, Catherine, ich bin komplett deiner Meinung und denke gleichzeitig, dass es Männern aber sehr viel besser gelingt, sich damit positiv zu inszenieren und daraus noch eine Karriere zu machen, auf Social Media zum Beispiel, indem sie thematisieren, wie sie sich jetzt auch um Beauty kümmern.
Weil es auch, und das ist eben der Trick dabei oder das leicht perfide, ne, weil es doch irgendwo auch ein weiblich kodiertes Thema mir zu sein scheint. Also diese Innerlichkeit, die darin liegt, diese Pflege, also sind lauter so weiblich kodierte, also historisch weiblich kodierte Begriffe, mit denen Männer natürlich punkten können. Also wenn man als Frau halt sozusagen typisch weibliche Sachen inszeniert, dann ist das vielleicht ganz schön, aber es ist jetzt auch nicht die Speerspitze der Emanzipation. Hingegen, wer als Mann dann sagt, naja, ich als ganz weicher, moderner Mann kümmere mich auch um meinen Körper und bin auch ganz achtsam und so weiter, dann fliegen ihm alle Herzen zu. Das ist so wie eine fleischgewordene, dass man so eine Babywippe vor sich herträgt. Ne? Also das ist bei Männern einfach dann sexy, wenn sie so was weiblich Kodiertes dann haben. Und damit können die dann sehr viel mehr Kapital schlagen, als wenn ich das als Frau mache, oder?
Ja, das ist diese ganz klassische Metrosexualität, um es jetzt nochmal auf den 2010er-Term zu bringen.
Vielleicht sogar noch ein bisschen älter, oder? Ja, schon in den 2000ern gehört. Ja, klar, Männer können punkten, wenn sie auch ein bisschen weiblich sind. Aber nicht so sehr.
Ich hatte euch beiden in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ganz kurzfristig noch so eine sehr schöne Comic-Produktion empfohlen, nämlich das neue Album von Liv Strömquist. Das ist ja so eigentlich die derzeit wichtigste feministische Comic-Autorin aus Schweden. Und die hat gerade mit ihrem Band Das Orakel spricht auch nochmal so eine sehr schöne, auch sehr politische und philosophische Abrechnung zu diesem ganzen Thema, auch vor allen Dingen Selbstoptimierung geschrieben. Und die argumentiert da, finde ich, auch sehr, sehr schlüssig. Einerseits stellt sie uns so ein paar Beispiele vor, Männer wie Frauen, die also in dieser Instagram-Welt versuchen, vor allen Dingen sich selbst zu vermarkten. Andererseits beschreibt sie auch sehr schön, welche vielleicht auch Ängste dahinter stecken, sich selbst so optimieren zu wollen. Und ich fand sehr schlüssig eigentlich so eine Theorie. Sie argumentiert da mit dem polnischstämmigen Philosophen Zygmunt Bauman, der eigentlich sagt, das sind alles nur Ablenkungsmanöver, um unsere riesengroße Todesangst zu kaschieren. Also wir versuchen im Grunde mit diesen sportlichen Aktivitäten, mit diesem ewigen Jung bleiben wollen, über unsere eigene Angst hinwegzukommen, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Und das macht uns sozusagen die große Suggestion auf, wir könnten vielleicht auch, wenn wir nur genug an uns arbeiten, hart genug, auch einfach wirklich länger diesen Tod vor uns herschieben. Seht ihr das als einen Punkt, der völlig abwegig ist?
Ich finde nicht. Also das finde ich total überzeugend, zumal wir vielleicht den Tod jetzt, also wir verlagern zumindest das harte Altern so ein bisschen nach hinten, ne, wenn wir uns fit halten. Wobei es gibt so einen Punkt, da können wir es nicht besiegen und da kommen dann die Silicon Valley, sozusagen die Transhumanisten ins Spiel, die dann wollen unsere Gehirne irgendwo hochladen und so. Die sind dann ganz, also da gibt es ja ganz viele Fantasien. Aber was daran ja auch interessant ist, das ist ja eigentlich parallel zu dem, was so auch für die Phase jetzt gerade so diese Adventszeit typisch ist, ne? Da geht's ja ins Dunkle, also das Jahr stirbt so und es wird immer dunkler und wir kommen zur Wintersonnenwende und wird alles sehr, sehr todestriebig irgendwie gerade. Und dagegen machen wir ja lauter Lichterfeste in allen Kulturen, dass wir versuchen, möglichst noch so etwas Lebendiges oder Grünes wie Weihnachtsbäume in diese Zeit hineinzubringen. Das wäre motivisch, wäre das so ganz parallel, klar. Und Self-Help ist nichts anderes als die Angst vor dieser Art von Niedergang, die aber, glaube ich, unvermeidlich ist, aber ein bisschen rausgezögert kann man es vielleicht dann schon machen mit sehr viel Lifting und Botox, oder?
Ja, ich kann mich da anschließen und gleichzeitig glaube ich, dass es ja auch reale Gefahren, vor allem für Flinters, also Frauen, Lesben, Trans und Inter- und Non-Binary-Personen gibt, die mit zum Beispiel Hässlichkeit verbunden sind. Das sind tätliche Angriffe auf Personen auf offener Straße oder auch einfach, dass es ja belegte Studien gibt dazu, dass man, wenn man weniger attraktiv ist, einfach unsichtbarer wird und schlechtere Jobs bekommt und schlechter bezahlt wird.
Ja, also das, wir können hier auch über dieses Jahr im Grunde Stunden, glaube ich, substanziell wirklich sprechen und kommen auch zu immer wieder neuen, sehr wesentlichen Punkten. Aber ich finde auch interessant, wenn wir den Blick nochmal so ein bisschen weiten und das ist etwas, was auch Simone Dedi-Aivi in diesem Theaterstück macht und eben auch Liv Strömquist, die ganz klar machen, dieser Selbstoptimierungs- und Wellness-Wahn hat auch ganz klar natürlich diesen Hang ins Privatistische. Es geht ganz klar darum, dass wir die Illusion haben, wir müssen alle nur hart genug an uns selbst arbeiten und dann werden wir vielleicht auch die glücklicheren Menschen. Und die eigentlichen Probleme, die dazu führen, dass es uns allen auch so dreckig geht, sprich miserables Gesundheitssystem, unfassbar dramatisch steigende Mietpreise, Feindseligkeit in der Nachbarschaft, Einsamkeit als ein echtes gesellschaftliches Problem, dass wir das so ein bisschen sozusagen aus dem Politischen verschieben in unser Privates und das große Ganze aus dem Blick verlieren.
Ja, ich meine, also im Grenzbereich ist Selfcare so etwas wie die totale Entpolitisierung des Lebens, also dieser Rückzug in die Innerlichkeit. Darüber streitet man ja seit den antiken Stoikern, ob man damit noch politische Aktion verbinden kann. Und das fand ich auch interessant an dem Ton von Simone de Deaivi, den du am Anfang gespielt hast, weil sie ja sagt, hier muss jemand verantwortlich sein. Es gibt Strukturen, die machen, dass es mir nicht gut geht. Das ist nicht, weil ich nicht genug Yoga gemacht habe. Also diese Auslagerungen zu sagen, naja, also wir sollten eigentlich eher an den politischen Strukturen arbeiten, als daran, dass wir noch fähig sind, das irgendwie durchzuhalten für die Leistungsgesellschaft, die Faya vorhin sagte. Das ist natürlich, finde ich, ein total wichtiger Punkt, den man immer, immer mitdenken müsste.
Absolut, das sehe ich genauso.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Im kommenden Jahr geht er an den belarussischen Schriftsteller Alherd Bachachewitsch. Er lebt im Exil in Deutschland, seine Bücher sind in seinem Heimatland verboten. Er wird für seinen 700-Seiten-Roman Europas Hunde geehrt, das gab Jurymitglied Maike Albert im Deutschlandfunk Kultur bekannt. Der Titel geht auf ein Gedicht von W.H. Auden zurück.
In diesem Roman leuchtet er, es ist ein monumental, ein Kolossalroman, auf grandiose Weise ganz unterschiedliche Formen des Abgrunds aus. In einer fantastischen Sprache, es gibt sehr viele unterschiedliche Tonlagen und es gibt viele Bezüge auf die europäische Literatur. Es hat etwas von einer Satire, es hat etwas von Science Fiction, es hat etwas von einem Politthriller und ist ungeheuer packend geschildert.
Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird im März zur Leipziger Buchmesse verliehen. Das umstrittene Klasom-Fest auf Borkum ist gewaltfrei über die Bühne gegangen. Nach Angaben der Polizei feierten hunderte Menschen friedlich, viele mit Kuhhörnern. Nach massiver Kritik wurden in diesem Jahr erstmals keine Frauen mit Kuhhörnern geschlagen. Der Traditionsverein Borkumer Jungens, der die Klasoms auswählt, will auch künftig auf Schläge verzichten. Das versprach der Vorsitzende Maximilian Rau.
Ich kann es wirklich nicht genau sagen, A, woher das Fest herkommt und B, wieso diese Tradition, wie die entstanden ist. Was ich Ihnen auf jeden Fall versichern kann, ist, dass wir die Gewalt gegen Frauen ab jetzt nicht mehr tolerieren.
Es war sein Markenzeichen und fast ikonisch. Die Zugabe am Ende des Konzerts verschwitzt im weißen Bademantel. Da kamen die Hits und alle haben mitgesungen. Vor 10 Jahren starb Udo Jürgens. Jetzt werden Teile aus seinem Nachlass versteigert. Darunter sind der Bademantel, aber auch der berühmte gläserne Flügel, Lackschuhe und ein Cabrio. Insgesamt kommen in der Online-Auktion bei Sotheby's in Köln Ende Januar rund 100 Erinnerungsstücke unter den Hammer. Das günstigste ist ein Aschenbecher zum Startpreis von 1 Euro. Polen hat eher keinen guten Ruf, wenn es um das alltägliche Leben von Homosexuellen oder Transpersonen geht. Aber mitten in Warschau öffnet heute das erste queere Museum des Landes. Ausstellungen, Vorträge, Diskussionen und ein Magazin sollen die queere Kultur und Geschichte in Polen seit 1945 sichtbar machen. Denn die gab es, anders als offiziell behauptet wird. Das sagen die Initiatoren von Lambda Warszawa, der ältesten polnischen LGBTQ+-Organisation. Das Museum ist ein gemeinnütziges Projekt und wird von der Stadt unterstützt. Möglich geworden ist es trotz jahrelanger PiS-Regierung vor allem durch die politische Sonderstellung Warschaus mit einem liberalen Bürgermeister, durch private Spenden und durch Ehrenamtliche.
Ja, willkommen zur zweiten Runde unseres Popkultur-Wochentalks. Die Philosophin Catherine Newmark und die Podcast-Hostin, ist das falsche Wort, ne? Podcast-Host, Freier Hermann sind nach wie vor meine Gäste hier im Kompressor. Schön, dass ihr da seid. Hallo nochmal.
Hallo.
Hallo.
Diese bundesdeutsche Politik der letzten Woche, speziell die Performance der FDP, die hatte ja doch einen großen Unterhaltungswert, nachdem die sogenannten D-Day-Pläne publik wurden, die gezeigt haben, dass die FDP den Koalitionsbruch bereits wirklich von langer Hand und mit sehr umstrittener Terminologie geplant hatte, hat die Linke am vergangenen Montag prompt reagiert und den B-Day ausgerufen. Freya, was ist dieser B-Day? Was genau hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine Aktion, die mich diese Woche sehr begeistert hat, und zwar ein Livestream, den die Linke aufgesetzt hat, der den Titel trägt Lindner oder eine Banane, wer hält länger durch? Und damit rekurrieren sie natürlich auf diesen herbeigeführten Koalitionsbruch und inszenieren das Ganze humoristisch, auch auf TikTok, wo Heidi Reicheneck vor 2 Tagen folgendes TikTok-Video veröffentlicht hat.
Und genau aus dem Grund haben wir als Linke heute den B-Day ausgerufen. Wir wollen schauen, was hält länger? Christian Lindner als Parteivorsitzender oder eine Banane? Aber egal, wofür man sich entscheidet, am Ende wird sowieso schwarz. Den ganzen Wettbewerb könnt ihr auf www.feldschlacht.de verfolgen. Denn übertrieben militärische Begriffe für richtig dummen Unsinn verwenden, das können wir auch.
Ja, sehr, sehr hübsch. Das Ganze hat auch schon so eine Art historisches Vorbild, muss man dazu sagen.
Genau, und zwar Liz Truss versus Lettuce von 2022. Das war ein Livestream, der eben die Premierministerin mit einem Salatkopf in Konkurrenz gesetzt hat. Auch hier, wer hält länger durch? Und es war dann im Endeffekt tatsächlich der Salat.
Ja, ja, genau. Also es war so ein brutaler Scherz.
Das war total brutal, weil Salate ja auch wirklich keine sehr lange Halbwertszeit
haben.
Nee,
aber sie hatte nur 49 Tage lang ihren Regierungssitz in der Downing Street, nachdem sie Boris Johnson beerbt hatte. Und ja, dieser Scherz war der einer Boulevardzeitung und der kam super gut an in Großbritannien. Und ihr hattet sogar den Eindruck, dass sie selbst mitlachen konnte, oder, Catherine?
Also ich habe einfach das Gefühl, das ist Teil so einer großbritannischen Schmähkultur, die vielleicht da auch sehr speziell ist. Ich war jetzt darum auch sehr begeistert und sehr amüsiert durch die Linke, die jetzt diese Lindner versus Banane-Geschichte inszeniert hat, weil es auch mit diesem Schwarz-Gelb natürlich so wunderbar passt. Und irgendwie die Banane dann wiederum auch eine Weiterführung und in gewisser Weise eine viel raffiniertere Sache ist als ein Salatkopf, weil die Banane ja so ein unfassbar bezugsreiches Kunstobjekt ist. Also mir hat das sofort eingeleuchtet als total große Kunst, weil die Banane als popkulturelle Ikone seit spätestens Andy Warhol irgendwie so eine Sache ist. Und wir hatten ja auch gerade unlängst, also vor 2, 3 Wochen war das eine für Millionen von Dollar versteigerte Kunstbanane, die dann auch gegessen wurde von dem chinesischen Bitcoin-Millionär, der sie gekauft hat. Also wir sind eigentlich im Feld der Banane immer schon so in der großen internationalen absurden Kunstszene unterwegs und darum fand ich das eben auch gerade wahnsinnig gelungen als Aktion.
Ja. Ja, auf so vielen Ebenen funktioniert die wahnsinnig gut, wie überhaupt der TikTok-Auftritt von Heidi Reicheneck. Was ich auch sehr interessant finde, wie dieses Bild, dieser Livestream aufgebaut ist, da sehen wir auf der linken Seite ein Foto von Lindner und das ist in einem Holzrahmen. Und dieses Foto ist ein Meme, was aus dem Internet extrem bekannt ist. Ich denke, viele von Ihnen werden es vielleicht schon gesehen haben. Es zeigt nämlich den schwitzenden CL, so nennt er sich ja gern auf Social Media. Das ist ein Bild, das stammt von einem Parteitag von 22, wo er eben Corona hatte und nur online teilnehmen konnte. Und das taucht eben in so vielen Kontexten online auf, um sich über alles Mögliche ja zu verständigen, Witze zu machen, was natürlich auch irgendwie eine Form der Krisenbewältigung ist, an der alle partizipieren können online.
Und was denkt ihr, also warum ist gerade dieser TikTok-Reel, warum ist der so anschlussfähig? Der geht auch ziemlich steil durch die Decke, oder?
Du meinst der Humor jetzt dieses Videos? Ja, ich glaube, dass es da wie immer bei TikTok ganz unterschiedliche Ebenen gibt. Es gibt einmal die visuelle Ebene, dann die Audio-Ebene und das TikTok, was wir gerade gehört haben, zeigt ja eben nicht den Livestream, sondern bietet darüber hinaus noch ganz viel Kontext. Zum Beispiel auch zu ja, den Verfehlungen und Lügen von Christian Lindner und klärt auf, das ist ein Anspruch, den man bei der Linken und Heidi Reicheneck sehr stark beobachten kann. Im Livestream wiederum geht es, glaube ich, sehr darum, sich zu freuen, auszutauschen in den Kommentaren. Und das hat, glaube ich, viel mit dem zu tun, was du, Catherine, gerade meintest in Bezug auf die Banane, dass es einfach so viele Anschlusspunkte gibt.
Genau, und ich finde das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ne, von der wie stark diese TikToks, die sie ja auch noch reingestellt hat, die quasi in sehr kurzer Form Verfehlungen kritisieren. Also das emotionalisiert natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man so in 30 Sekunden irgendwie so mehrere Lügen und mehrere sozusagen nur zuarbeitende Big Business und also was das eigentlich für eine politisch unappetitliche Haltung zum Teil ist oder all diese Dinge, die man so über die Jahre hat, man das immer wieder mal weggearbeitet. Aber wenn man das in 30 Sekunden unterbringt, dann hat das natürlich ein hohes Empörungspotenzial, was immer gut funktioniert in den Social Media, sodass ich dich das alles auch schon mal gehört hatte, nach diesen 30 Sekunden dann auch nochmal hochempört war. Also das funktioniert einfach als Medium dann doch sehr gut für so eine politische Kommunikation, ist so eine Dichte, ne?
Absolut. Und das ist ja auch etwas, was sich die bereits viel besprochene AfD auf TikTok sehr zunutze gemacht hat, dass eben auch gerade negative Inhalte sehr gut funktionieren, weil sie diese starken Emotionen evozieren. Und hier das Ganze zu sehen auf eine Art und Weise, die eben nicht von rechts kommt, finde ich sehr, sehr spannend.
Also die den gleichen Mechanismus benutzt, aber nicht nur negativ, sondern so doch ein bisschen humorvoller auch, ne?
Ich würde auch zudem sagen, dass der große Unterschied ist, dass viele Inhalte der AfD schlichtweg gelogen sind und auch eben nicht auf Fakten verweisen, die nachprüfbar sind. Und das ist hier ja anders, wo es wirklich Studien gibt und Artikel, journalistische Arbeit.
Absolut.
Nachdem die FDP mit ihrem D-Day für viel Wirbel gesorgt hat, hat jetzt die Linke bei TikTok den B-Day ausgerufen und möchte die Halbwertszeit einer Banane mit der von Christian Lindner vergleichen. Freya, ist eigentlich Humor der Schlüssel, um als vielleicht auch gerade politische Partei bei TikTok wirklich erfolgreich zu sein?
Ja, ich glaube, Humor spricht ganz unterschiedliche Menschen an und ist daher ein günstiges Mittel, um quasi sehr junge Personen, die sich auf TikTok bewegen, ansprechen zu können, aber auch die Älteren, die jetzt vielleicht gerade erst TikTok für sich entdecken, nicht zu verlieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist wahrscheinlich die Medienkompetenz der Macherin, denn es ist unglaublich wichtig, die Plattformregeln zu verstehen und da quasi eine Realness performen zu können. Also nicht nur authentisch zu sein, sondern auch eine gewisse Form von Coolness und man selber in vielleicht so einer Performance, in so einer Performerinnenhaltung sein zu können.
Realness, kannst du das noch so ein bisschen erklären, was du da meinst?
Ich meine eigentlich so, dass man aus seiner Position glaubhaft, aber doch straßentauglich Sachen herunterbrechen und irgendwie vermitteln kann. Und man muss nicht so tun, als würde man jetzt mit wahnsinnig viel Goldschmuck immer irgendwo an der Straße abhängen. Ich glaube, das wäre fehlgeleitet und würde dekodiert werden. Aber durchaus so, ich finde, man merkt zum Beispiel Heidi Reicheneck ihre Jugendarbeit extrem an. Sie kann einfach junge Leute adressieren und die hören ihr gerne zu.
Genau, es wird nicht aufgesetzt sozusagen. Ja.
Wir haben ja, oder es hat sich so rumgesprochen, dass die AfD eben bei TikTok so wahnsinnig punktet. Und es wurde ja auch lange gemutmaßt, dass gerade junge Wähler sich so für die AfD entschieden haben, weil diese TikTok-Reichweite da eine wesentliche Rolle gespielt hat. Maximilian Krah wird da immer wieder genannt, der ja wirklich nicht besonders humorvoll ans Werk geht, sondern eher wirklich so eine Art Manosphere bedient, also gerade jungen Wählern, männlichen Wählern einredet. Das Deutschsein könnte man dadurch unter Beweis stellen, dass man als Mann die AfD wählt. Gibt es nicht aber auch doch grundsätzlich so eine gewisse Gefahr, dass sich politische TikTok-Inhalte zu sehr auf Personen und so einen Personenkult konzentrieren können?
Also aus meiner Sicht gibt es verschiedene Gefahren, die mit TikTok einhergehen. Personenkult ist mit Sicherheit auch eine. Schlimmer finde ich noch, dass es sich ja um eine chinesische Plattform handelt und sehr unklar ist, wie sicher langfristig unsere Daten dort sind. Zum anderen betreibt die Plattform sogenanntes People Farming. Das bedeutet, dass Menschen süchtig gemacht werden mit diesen Inhalten, die immer wieder Dopamin ausschütten sollen und so Belohnungs- und Spielsachen anmachen im Gehirn. Und dass darum ja Leute sehr, sehr lange auf den Plattformen verweilen, junge Menschen dort Zeit verbringen und dann Werbung ausgesetzt sind und ihre Informationen preisgeben. Was siehst du so als Gefahren, Catherine?
Ja, also der Begriff des People Farming war mir jetzt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber es leuchtet mir unmittelbar ein, zumal, also ich finde fast alle Social Media ja irgendwie sozusagen diese Art von Suchtmechanismus mittlerweile eingebaut haben. Also das ist sozusagen dieses Autoplay, dass man immer dann von dem Hölzchen auf Stöckchen kommt und dass man also, sobald man so eine Plattform aufmacht, irgendwie damit rechnen kann, dass man damit eine Stunde seiner Lebenszeit verdaddelt und immer weiter reingeht, natürlich in Themen. Und in dem Sinne finde ich, ich respektiere den Versuch, da reinzugehen, im Sinne auch politischer Aufklärung, aber ich weiß nicht, ob wir, also ich habe eine grundsätzliche Skepsis über die Benutzung dieser Plattformen. Ich bin schon sehr auch, eigentlich würde ich mir sehr wünschen, dass wir in irgendeiner Weise wieder davon wegkämen, aber es ist natürlich nicht in Sicht und von dem her, was man hat, das hat man und da muss man sich damit auseinandersetzen.
Ja, Freya, was denkst du?
Es ist tatsächlich ja so, dass bedauernswerterweise viele junge Menschen, vor allem unter 20, ja TikTok und Social Media als primäre Nachrichtenquellen nutzen. Und deswegen denke ich, ist es wirklich unerlässlich, dass demokratische Parteien sich dort zeigen. Und das geht natürlich damit einher, sich den Logiken ein Stück weit auch zu unterwerfen. Also zum Beispiel sowas wie Personenkult oder dass man seine Inhalte humorvoll aufbereitet.
Oder eben auch, und das scheint mir hier sozusagen in einer sehr irgendwie schönen Weise bei der Heidi Reichenegg gemacht zu sein, aber es ist trotzdem auch so ein sich lustig machen über. Und das scheint ja fast sozusagen ein zentraler Mechanismus auf vielen dieser Social-Media-Kanäle zu sein. Und das ist auch etwas, was mich endlos in die Verzweiflung treibt, wenn ich das bei meiner Tochter sehe, weil ich denke irgendwie, ja, okay, das ist lustig, ja, das ist lustig, aber du verbringst einen Tag damit, dich drüber lustig zu machen, dass andere Leute irgendwie was Doofes gesagt haben. Und damit, da ist nichts sozusagen, kein Ehrgeiz nach oben, keine Inspiration von etwas Schönem oder Gutem oder irgendwie Sinngehaltigem, sondern das geht immer nach unten, ist immer ein Treten nach unten. Und diesem Mechanismus muss man sich so ein klein bisschen doch auch anschließen. Und das ist eine Gefahr, die ich dabei sehe, auch wenn es schön gemacht ist, gut gemacht ist, humanistischer gemacht ist als bei anderen.
Interessant. Ich glaube, ich sehe es vor allem auch als Ort, wo Community stattfinden kann, wo sich eben auch besonders kleine Gruppen finden können und wo durchaus, das sehe ich vor allem auch im Umfeld der Linken, ganz viel Content kreiert wird als sozusagen politische Strategie von Personen, die zum Beispiel abdancen über Gregor Gysi reden. Ich meine, wie letztendlich sinnvoll das ist, ich denke, es ist sinnvoll. Aber ich sehe da schon auch so eine Art positiven Aktivismus und eben nicht immer nur dieses lustig machen, sondern eben auch eine Art der, ja, Art der Medienkompetenzvermittlung oder so. Oder dass einfach Fakten gestreut werden.
Ich glaube, angesichts der Reichweite und des Einflusses von TikTok, gerade bei jungen Leuten, muss man wohl festhalten, dass man das Feld eben nicht den radikalen politischen Kräften überlassen darf. Ich gebe dir total recht, Catherine, dass man da auch Formen finden muss, die produktiver Inhalte transportieren. Aber ich glaube schon auch, dass wir sagen können, wer hier abwesend ist, gibt weite Teile des politischen Diskurses einfach auf. Freya Hermann und Catherine Newmark, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich wünsche euch und uns ein schönes Wochenende auch für Sie.